Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Hallihallo, Folge 41 und Tag 1 nach dem blamablen Ausscheiden bei der WM. Mittlerweile ist man es ja irgendwie gewohnt, dass man da nicht mehr die Gruppenphase hinauskommt oder zumindest maximal irgendwie Achtelfinale oder so. All das werden wir natürlich aus Torhüter-Sicht aufarbeiten. Vorher sprechen wir natürlich noch über andere Spiele an diesem letzten Spieltag dieser Fußball-WM. Wir nehmen jetzt auf direkt nach dem Spiel gegen Costa Rica, also am Freitagmorgen. Also wir haben jetzt noch die Spiele der letzten beiden Gruppen, unter anderem auch mit Uruguay, Portugal und Co. mit dabei. Also seht uns nach, falls ihr jetzt einige Szenen nicht dabei sein sollte. Aber ich glaube, den meisten von euch geht es eh um dieses Deutschlandspiel, um diese neue Szene vor dem 1:1. Werden wir ganz am Ende besprechen. Also skippt einfach rüber bis zum Ende. Oder die Hardliner werden es von Anfang an bis zum Ende durchhören. Kann euch nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, denn ich bin wieder nicht alleine da. Max hat es wieder geschafft und wird mit mir das Ganze jetzt hier besprechen und mit mir bestreiten das Ganze. Hallo.
Guten Morgen, lieber Sascha. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hab mich getraut, jetzt trotzdem auch nach dem gestrigen Abend mich jetzt hier hinzustellen oder zu setzen. Und,
ja, sehr gut. Du zeigst Größe.
Ich schäme mich nicht. Nein, ich versuche hier das auch entsprechend neutral aufzuarbeiten.
Hast genauso wenig Charme wie Oliver Bierhoff, dass ich hinstelle und nichts von dem Rücktritt hören will.
Ich nicht. Ja. Bleib hier weiter dabei.
Ja. Sehr gut. Dann, bevor wir jetzt dann in aller Einzelheit über die ganzen Szenen und Themen rund um das DFB-Team sprechen, lassen Sie mal kurz auf ein paar Szenen noch schauen, die mir diese Woche noch aufgefallen sind oder bei diesen Spieltagen noch aufgefallen sind. Und lass uns da mal Belgien gegen Marokko anfangen. War ja schon ein Überraschungssieg, dass Marokko da Belgien geschlagen hat und letztlich auch als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen ist. Und beim Spiel gegen Belgien ist mir halt aufgefallen, vor allem dieses 1:0, da scheint ja auch Thibaut Courtois ziemlich in der Kritik. War jetzt ein Freistoß aus sehr, sehr spitzen Winkel, weiß gar nicht, wer den Freistoß da getreten hat von Marokko. Mhm. Der ihn dort mit vollem Tempo viel Effet auf den kurzen Pfosten zieht. Davor stand, glaube ich, noch ein marokkanischer Spieler, der Courtois so ein bisschen die Sicht verdeckt hat. Es war jetzt auch schon das zweite Mal in der ersten Halbzeit, wurde eigentlich so eine identische Szene da zurückgepfiffen. Würdest du da Courtois jetzt den Fehler ankreiden? Das sieht ja erstmal schon ein bisschen blöd aus, ne, wie er dort zum Ball steht und auch zum Ball geht.
Ja, also ich finde schon, dass es natürlich komisch aussieht. Er hat natürlich die Möglichkeit, dass er hier einfach noch versucht, so ein bisschen groß zu bleiben oder stehen zu bleiben und jetzt da nicht so quasi abzuklappen, kippen. Ich weiß nicht genau, was der richtige Jargon ist.
Ich glaub, tauchen so, ja.
Tauchen, ja, richtig. Denke aber auch, wie du das jetzt gerade angesprochen hast, hier der marokkanische, mit der Nummer 6, vermute mal, das wird, weiß ich nicht, Abwehrspieler gewesen sein. Marokko muss ich mir tatsächlich noch, Roman Seiß, ja, okay. Muss ich mir tatsächlich noch näher anschauen, weil mir das Team insgesamt gefällt. Aber ich glaube schon, dass er durch diesen Spieler ziemlich irritiert wurde, weil der sich natürlich dann nochmal so erstmal zum Ball bewegt, aber halt dann davon auch wegdreht und dann fällt er so durch. Aber ich glaube, an einem guten Tag hat man den schon. Also wenn man wirklich auf den Ball dann auch sehr fokussiert ist, glaube ich, kann man da schon entsprechend reagieren, trotz dieser spontanen Reaktion.
Geht auch, glaube ich, sehr, sehr früh runter, Courtois, ne? Also hätte vielleicht noch den einen oder anderen einen Zwischenschritt machen können, aber man sieht ja schon, der Ball ist ja nicht mal auf Pfostenhöhe, dann lag Courtois eigentlich schon quer in der Luft. Also da vielleicht mit ein, zwei schnellen Schritten nach vorne gehen, wäre wahrscheinlich so die bessere Variante gewesen.
Ja, genau. Und er versucht ja, glaube ich, noch mit der rechten Hand so entsprechend runterzugreifen, ne? und den Ball wegzubaggern oder so. Aber hat es halt von der, ist halt zu hoch irgendwo, ne? Also hat den Ball, glaube ich, auch einfach von der Flugkurve vielleicht ein bisschen verschätzt. Ja, auf jeden Fall sah es jetzt nicht ganz glücklich aus.
Aber können wir da wirklich vorstellen, dass das eine Variante, eine einstudierte Variante von Marokko war, weil es eben in der ersten Halbzeit auch schon mal so ein Ding war, was dann wegen ganz, ganz knappen Abseits zurückgepfiffen wurde, wo auch wieder Saez dort auf den kurzen Pfosten gerannt ist. Sicherlich auch, Courtois ist auch nicht als Flankenjäger bekannt, ne, oder als ein Keeper, der besonders flink mit dem Bein ist, wenn man jetzt irgendwie andere Keeper vergleicht, so ein Ochoa oder so, auch so ein Keylor Navas, die da wesentlich schneller sind mit dem Bein. Ja. Könnte vielleicht ein Grund gewesen sein, ne, dass man da bewusst die Bälle da auf den kurzen Pfosten mit Schnitt zum Tor geschlagen hat und im Zweifel kommt immer der Verteidiger dran. Oder er geht halt einfach an Freund und Feind vorbei und dann viel Glück irgendwie ins Tor. Ne? Aber brutal eklig für einen Torhüter zu verteidigen. Genau. Also gerade so einen Winkel, also mit dem Tempo, das ist schon, boah.
Ja, für den Torhüter ist es blöd. Ich meine, man kann diese Situation ja wie eine bessere Ecke so sehen. Ich meine, es gibt auch diese Eckenvarianten, dass zwei Spieler unten stehen direkt und letztendlich, der wird erstmal kurz reingetippt, damit man einen besseren Zugwinkel dann auf den kurzen Pfosten hat. Und ihn dann eben entsprechend schnell mit Schnitt reinspielt. Ich glaube, also wie Belgien das vielleicht insgesamt hätte besser verteidigen können, wäre, dass sie einfach jemanden hinstellen, der, beziehungsweise hier war ja, glaube ich, De Bruyne war theoretisch so in Ballnähe, an dem flog der so vorbei, dass der den halt die Aufgabe hätte, den entsprechend abzublocken, rauszuköpfen. Also gibt es ja dann auch in einigen defensiv rein, gerade bei Eckbällen, ne, dass halt immer einer direkt vorne postiert wird, der solche Bälle dann einfach schon rausköpft. Auch im Vereinsfußball war das, glaube ich, oft auch immer Haalands Aufgabe.
Ja. Meistens die Stürmer, ne, die dann
so kommst du,
so wenig Zweikampferfahrung am Defensiv
haben. Genau, so kommst du gar nicht dann in diese Situation. Und aber offensichtlich hat das Belgien, glaube ich, einfach nicht gesehen, vielleicht auf Tape, in der Videoanalyse, sodass
jetzt, sie da jetzt... Ja, genau, aber zumal Marokko ja eigentlich auch ein Team ist, also wenn ich jetzt nur an Hakim Ziyech denke, wahnsinnig guter linker Fuß, der auch immer extrem gefährliche Standards schlägt, hat, glaube ich, das Ding vor dem 1-0 da in der ersten Halbzeit getreten, diesen Freistoß, also muss ja trotzdem irgendwie auffallen, also es kam schon mehrmals jetzt nur in diesem Spiel vor, dass die Bälle nur auf den kurzen Pfosten getreten wurden. Ich bin bei dir, ich habe Marokko auch nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, aber haben ja trotzdem ein cooles Team, so wenn man das auch jetzt so sieht. Nicht nur irgendwie so mit diesen großen Namen, Hakimi oder halt Ziyech oder so, sondern eigentlich auch ganz coole Strategien, so wie man Gegner knackt, die tendenziell irgendwie besser sind.
Definitiv. Aber um noch, vielleicht nochmal auf diesen Punkt einzugehen, meinst du, inwieweit hat da der Torhüter, also Courtois in dem Falle, dann auch noch ein Mitspracherecht, da zu sagen, okay, ich stelle jetzt einen hin oder nicht? Genauso wie man ja bei einer Ecke irgendwie, stelle ich da jemanden an Pfosten oder nicht? Wegen besserer Sicht?
Ich glaube, die das Thema Ecken, da hat ja, glaube ich, jeder Trainer, hält da, glaube ich, immer ein bisschen Rücksprache mit Torhütern, wie er es gerne haben möchte. Aber wenn der Trainer von der Idee überzeugt ist, dass man eben keiner Pfosten stellt und die Leute dann eher im Raum haben möchte oder so, dann kann man da, glaube ich, recht wenig dran rütteln. Aber jetzt in so einer Szene, weil es eben auch, kann mich da nur wiederholen, mehrmals jetzt schon vorgekommen ist in diesem Spiel oder schon mal vorgekommen ist in dem Spiel, hätte Courtois da auch, glaube ich, einen Vertongen oder sowas dorthin stellen können, eher zum kurzen Pfosten hin, dass da er vielleicht den Ball vorne weggeköpft hätte. Also da hätte ich mir jetzt von so einem erfahrenen Mann, wie Courtois da ja auch ein Stimmrecht hat, da, auch wenn man jetzt gehört hat, dass die belgischen Spieler untereinander nicht mehr groß reden, lustigerweise war es auch tatsächlich Kevin De Bruyne, der dort vorne eigentlich das Ding hätte wegköpfen können, hätte ich mir ein bisschen mehr Initiative von Courtois da gewünscht, so einen Ball gar nicht dazu zu lassen, weil der Ball flog jetzt auch nicht direkt oben ins Kreuzweg rein, sondern war eigentlich auch recht flach, also da brauchst du jetzt auch keinen Riesen dorthin stellen, ne? Also reicht eben so ein De Bruyne oder selbst so ein Trossard hätte das Ding weggeköpft.
Genau,
Also Courtois hat da auf jeden Fall eine schwierige Szene für ihn, brutal eklig irgendwie das Ding zu verteidigen, aber er hätte es vielleicht vorher schon mit einem Spieler lösen können, den er dahin beordert hinstellt. Denke ich so, ne? Können wir es, glaube ich, am besten so lösen. Wenn wir jetzt dazu nichts mehr haben, würde ich sagen, schauen wir mal weiter.
Sehr gerne.
So, auf eins der interessantesten Spiele eigentlich dieses vorletzten Spieltages, Kamerun gegen Serbien. Dieses Tor von komplett wild, aber dieses Tor von Aboubakar, also schön dieser Lupfer auch war, ne? Also wirklich bei FIFA wahrscheinlich L1 und Dreieck dort durchgedrückt.
Aber ganz lang.
Aber ganz lang, ja. Aber wirklich eine sehr, sehr schöne Flugkurve, dieser Lupfer. Aber ja, der serbische Keeper Vanja Milinkovic-Savic dort. Ach.
Stand halt irgendwo, ne?
Er stand halt irgendwo, genau. Also der hat halt genug Zeit noch gehabt, sich nach hinten abzusetzen und erstmal zu warten, bis Aboubakar in den Strafraum eindringt. Weil dort vorn, ich kann es nicht oft genug sagen, machst du halt keinen Winkel oder verkürzt du keinen Winkel, du machst keinen Druck, du machst eigentlich nur, bietest du dem Stürmer mehr Möglichkeiten, sei es ein Schlenzer umtrippeln oder eben der berühmte Lupfer.
Ja.
Kann man irgendwie nur Dennis Bergkamp wahrscheinlich zitieren, der damals sagte, über dem Torhüter ist halt der meiste Platz, so, warum den nicht auch nutzen. Also,
das dachte sich Lars Ricken auch.
Lars Ricken und Marcel Reif dachten sich das dann wahrscheinlich damals auch.
Stimmt, Marcel Reif wusste es ja vorher.
Man sieht es auch noch von links, wie dann der
Ricken gelupft hat,
wusste genau, Marcel Reif wusste schon vorher, genau. Genau, und also mir geht es halt darum, dass Milinkovic-Savic sich viel, viel eher nach hinten hätte absetzen können, wodurch halt Aboubakar noch ein, wir haben es schon viel zu oft hier in diesem Podcast eigentlich besprochen, aber es kommt halt sehr, sehr oft einfach immer noch vor, dass Torhüter sich in diesen Momenten einfach nicht ihrer Position bewusst sind. Weil da hinten, wenn du im Fünfer bleibst, solange bis Aboubakar den ersten Kontakt im 16er macht, erhöhst du deine Chancen einfach viel, viel höher, also erhöhst du deine Chancen einfach extrem, so einen Ball zu halten, ne? Weil der Winkel einfach für dich wesentlich einfacher ist und du den Stürmer auch ein bisschen unter Zugzwang setzt, ne? Und jeder Kontakt, den der Stürmer macht, kann ja theoretisch erstmal unsauber sein. Plus, Verteidiger können eingreifen, Ball kann verspringen, wie auch immer.
Ich verstehe auch in seinem Fall jetzt auch überhaupt nicht, warum er ja auf Höhe vom Elfmeterpunkt ungefähr ja stehen geblieben ist. Also, beziehungsweise um die Szene kurz zu beschreiben, es war ja ein langer Ball auf Aboubakar, der dann schön auch hinter die Kette gespielt wurde. Der hat jetzt aber den Ball bekommen, vielleicht da war er noch 30, 25 Meter vorm Tor. Der serbische Keeper stand ja gerade an der 16er-Kante, hat offensichtlich wahrscheinlich auch richtig erkannt, dass er, wenn er jetzt versucht rauszukommen, dass er den Ball da vielleicht nicht ganz erwischt.
Ja, genau. Und dann muss er noch weiter nach hinten gehen, ne?
Genau. Und fängt dann an, nach hinten zu gehen und zurückzugehen, aber bleibt halt einfach am Elfmeterpunkt stehen, obwohl die Zeit noch, also locker gereicht hätte, weil Aboubakar zu dem Zeitpunkt halt eben noch 25 Meter vom Tor ist oder so. Und theoretisch ja auch da schon abschließen könnte, ne? Also auch da steht der Torwart ja irgendwo, da kann er ja auch nichts machen.
Ja, genau.
Und klar, also das ist halt, ich sehe jetzt auch keine Erklärung, warum er da einfach stehen blieb. Also.
Ich sage auch sogar, wenn Vanja sich weiter nach hinten absetzt, dann grätscht der serbische Verteidiger dort gar nicht rein, als er Aboubakar zum ersten Mal ausholt an der 16er Kante. Weißt du? Weil wenn Vanja im 5-Meter-Raum sich positioniert, als Aboubakar dort kurz vor der 16er-Kante ist, dann legt er sich den Ball nochmal vor und geht noch ein Stück weiter nach außen. Und dann ist es ja für einen Verteidiger und für einen Torhüter auch wesentlich einfacher, weil du dann ja den Weg nach innen zu hast und der Winkel auch spitzer wird. Also, lieber Mann, also dann macht er ja auch keine großen Anstalten, dann hochzuspringen irgendwie, den Ball dann oben zu erwischen oder dann nochmal Druck zu machen, als dann Aboubakar den serbischen Verteidiger dort aussteigen lässt. Ne?
Ja,
also es war irgendwie total passiv. Also,
Er nimmt dann quasi auch dem Verteidiger ja die Chance, dass der noch ein sauberes Abwehrverhalten irgendwo an den Tag legen kann und jetzt nicht überstürzt noch reingeht.
Also hat mir überhaupt nicht gefallen, die Szene von ihm.
Da stimmt auch, also die Abseitsfalle hat bei Serbien daher auch nicht so ganz funktioniert. Also,
das stimmt.
Da war einiges nicht so gut abgestimmt. Ja.
Definitiv. Lass uns mal weitermachen, meine Lieblingsüberleitung, lass uns mal, Punkt, Punkt, Punkt. Südkorea gegen Ghana, wo ich erstmal jetzt kurz das Sportstudio rügen muss, die in ihrer Videobeschreibung da auf YouTube einmal von Japan noch gesprochen haben, also und Ghana ab und zu mal falsch geschrieben haben. Also wurde halt Gahan geschrieben zum Beispiel, also irgendwie bisschen crazy. Und natürlich, wir haben es auch, glaube ich, in der ersten Folge schon angesprochen, die Videozusammenfassungen, da würde ich mit die eine oder andere Wiederholung mehr oder die eine oder andere Szene mehr dann doch mal wünschen, weil ja, es macht es für uns ein bisschen leichter, so diese ganzen Sachen vorzubereiten, aber gut, glücklicherweise geht es ja nicht nur um uns, aber irgendwie trotzdem, wenn ich deinen Wunsch äußern könnte, dann wäre das genau der, dass man vielleicht die ein oder andere gute Parade, erinnere mich da an das eine Ding von Kaspar Schmeichel direkt im ersten Spiel gegen Tunesien. Wenn man sowas mit reinnimmt, wäre doch ganz nett. Aber sei es drum, lass uns mal kurz schauen, Südkorea gegen Ghana, dieses ebenfalls wilde Spiel. Und das war, meine ich, das Kopfballtreffer zum 2:2, genau, von Cho nach herrlicher Flanke, fand ich, von Kangin Lee. Einige kennen ihn wahrscheinlich noch, ehemaliger Realspieler, spielt jetzt bei in Mallorca. Der ghanaische Keeper, der ja bei Grasshoppers, nicht bei Grasshoppers, bei St. Gallen spielt in der Schweiz, gefällt mir überhaupt gar nicht. Also wir haben die Szenerie, einen Steckpass eben auf Kangin Lee zur Grundlinie. Er fischt den gerade noch so vor der Linie mit dem linken Fuß außerhalb des 16er sogar noch von der Grundlinie weg und Adeyigi stand halt irgendwo am kurzen Pfosten und braucht halt natürlich lange, um an den Ball zu kommen und Cho kommt dann vielleicht aus 3-4 Metern im hinteren Drittel des Tores so zum Kopfball und ich glaube, wenn sich der Keeper dort mutiger einfach positioniert, ne, mindestens 2 Schritte hinter den Pfosten steht, vielleicht noch einen Schritt rausgeht, dann kann er den, denke ich, gut abfangen, aber dort am kurzen Pfosten zu stehen, zumal ja dort auch gar kein Südkoreaner dort irgendwo am kurzen Pfosten stand, also der Einzige, der ja irgendwie bereit war, war eben Cho und dann vielleicht noch im Hintergrund war, glaube ich, auch noch einer, aber eigentlich hatte Ghana dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler im 16er, also da vielleicht vorher mal das Spielfeld ein bisschen scannen und sich besser positionieren, weil den Kopfball dann an sich kann er ja gar nicht mehr halten.
Ja, du hast im Wesentlichen, also viel mehr hätte ich dem jetzt auch nichts hinzuzufügen. Ich habe es mir auch gedacht, wo steht er denn? Ja, auch wieder so ein Thema, vielleicht ähnlich wie mit dem serbischen Keeper gerade, aber halt direkt vor dem Tor jetzt. Die entsprechenden Schritte versucht er ja noch irgendwo dann zu machen und klar, den eigentlichen Kopfball dann, da kippt er zwar dann auch so ein bisschen nach hinten weg und versucht jetzt auch nicht einfach stabil stehen zu bleiben. Das ist jetzt vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man durchaus eine Chance gehabt hätte, den vielleicht noch zu halten, weil der Kopfball ja eigentlich Richtung Keeper zentral kam. Aber trotzdem ist es halt im Vorfeld eigentlich schon der entsprechende Fehler dann passiert, dass er halt zu viel, glaube ich, auch Auge auf den Ball hatte und nur in die Richtung von dem Spieler geschaut hat und nicht wirklich wusste, was geht in seinem Strafraum eigentlich ab und wo stellt er sich jetzt am besten hin, um etwaige Flanke halt einfach dann verteidigen zu können. Und
Ja, weil von dort aus geht niemals, also als wenn du bist irgendwie Roberto Carlos und hast diesen einen besonderen Schuss halt in deiner Karriere, so, aber von dort aus geht er aus vollem Lauf von dem Linksfuß niemals Gefahr aus, das ist von dem Rechtsfuß von dort aus. Wenn dann halt trifft, naja, dann Glückwunsch, dann hat es auch verdient, dass das Ding ins Tor geht, so, ne? Aber mein Gott, also macht mich. Und dann guckt er wirklich auch nur auf den Ball. Hätte er jetzt vielleicht schon so eine leicht eingedrehte Körperstellung, so 45 Grad, so zum Spielfeld offen, ne? Dann wäre es was anderes gewesen. Da kann er, also muss er nicht eine ganze Drehung machen, ne? Um dann wieder zur Mitte zu kommen. Aber so ist es, braucht halt nochmal ein bisschen länger und
ja, richtig.
Wäre auf jeden Fall bei gewesen, den er vorher abfangen kann. Muss sogar auf dem Niveau.
Ja. Aber. Klar, das sind dann im Zweifel diese Kleinigkeiten, so, die natürlich für so ein Turnier durchaus einen großen Impact haben können, wenn dann da 1, 2 individuelle Fehler gemacht werden und dann, ja, ich meine, was reden wir Deutschen? Also.
Ja, klar.
Die Dinge, das stimmt. Die Dinge muss man dann eben aushalten.
Definitiv. Ja. Kommen wir mal zu was Guten, und zwar Diogo Costa. Der gegen Rodrigo Bentancur, also ich muss sagen, Portugal gegen Uruguay, so rum ist richtig.
Paraguay, ja.
Paraguay, das wäre schön gewesen, wahrscheinlich vorne noch mit Roque Santa Cruz oder so. Ne?
Paraguay gegen Uruguay, ja.
ein fürchterliches Spiel, von dem ich mir eigentlich viel, viel mehr erhofft hätte. Aber die erste Halbzeit, ich dachte, ich gehe am Stock. Die einzig wirklich gute Szene war dann von Rodrigo Bentancur, der sich da durchgetankt hat, gegen, ja, gefühlt die ganze portugiesische Hintermannschaft und dann eigentlich nur an Diogo Costa da gescheitert ist. Der hat das sehr gut im 1 gegen 1 gemacht, hat, ne, verkürzt hat schnell die Distanz zu Bentancur.
Ja.
Und stellt dort diesen großen Block, ne? Also beim Stand von 0:0 kannst du eigentlich auch nicht meckern.
Nee, also die einzige Möglichkeit, also das hätte ich Bentancur in der, also einfach jetzt ohne Wertung, ich bin eher tendenziell, also aufgrund privater Beziehungen muss ich mehr für Portugal sein. Aber Bentancur hätte halt in dem Moment, glaube ich, einfach nochmal den Ball am Keeper einfach vorbei dribbeln sollen, noch kurz und ihn quasi umkurven, dann hätte er ihn vorbeilegen können. Weil ich
das Tempo hochhalten?
Genau, da wäre der Costa dann auch nicht drangekommen.
Ja, aber ich glaube, das wäre auch recht schwierig gewesen, weil wenn wir sehen, wie Costa dort rauskommt, ein, zwei schnelle Schritte macht und dann macht er solche kleinen Tippelschritte noch kurz vorher. Also er ist ja auch nicht komplett rausgestürzt, so weißt du? Dann wäre es auch, glaube ich, recht schwierig gewesen für Bentancur oder dann ihn noch vorbeizutrippeln. Also vor allem auch sauber vorbeizukommen und Costa hat ja auch eine recht große Reichweite, glaube ich, über 1,90 groß.
Ja, gut, klar, ja.
Also ich glaube, er hätte dann immer noch die Möglichkeit gehabt, sozusagen aus dieser guten Position, die er dann hatte, mit diesen kleinen Tippelschritten noch so seitlich noch einen Zwischenschritt plus Abdruck zu machen, wenn Bentancur dort vorbeigegangen wäre. Ne?
Ja, ja, dass zumindest Bentancur relativ weit rausgetrieben wird dann wahrscheinlich. Ne?
Genau, ja. Genau. Ja. Und dann wären da wahrscheinlich irgendwie so Ruben Dias oder so noch irgendwie auf der Linie geklärt, so keine Ahnung.
Ja, der hätte sich da nochmal reingeworfen dann. Ja, genau. Aber ja, klar, also auf jeden Fall finde ich auch super die Szene vom Keeper. Ist, glaube ich, generell auch mit die Entdeckung der Saison oder dieses Jahres, so generell vielleicht im europäischen Vereinsfußball ja auch gewesen bisher, macht sich da schön.
Grüße nach Leverkusen, ne?
Ja. macht da schön Druck einfach halt auf den Spieler und wie du das jetzt ja aber auch analysiert hast mit den kleinen Trippelschritten, hält sich halt noch entsprechend flexibel genug und hätte jetzt vielleicht dann auch auf eine andere Situation auf einen Versuch des Vorbeidribbelns oder Vorbeilegens des Balles dann wahrscheinlich auch noch einigermaßen reagieren können. Macht auf jeden Fall dann auch Eindruck, glaube ich. Hat auch so eine gewisse Ausstrahlung, Präsenz, würde ich sagen, die jetzt auch nicht jeder Keeper so mit sich bringt. Und ist insgesamt sehr, sehr schnell. Also sowohl in seinen Entscheidungen im Kopf, glaube ich, und in der Analyse, was muss ich jetzt machen, und dann auch in der Umsetzung letztendlich, weil er die entsprechenden koordinativen Fähigkeiten halt da dann auch mit sich bringt. Also, ja, fand ich.
Ja, super. Das bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt, ne? So diese Mischung aus guter Athletik und einfach Schnelligkeit im Kopf. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gut, jetzt im ersten Auftaktspiel gegen Ghana hat er mir jetzt nicht so gut gefallen, hat dann auch kurz vor Schluss der Beine noch diesen extremen Patzer dort gehabt. Mein Gott, wir reden jetzt immer noch von den 22-Jährigen. Ne? Darf trotzdem nicht passieren, müssen wir nicht groß drüber reden, aber ich glaube, das wird ihm nicht nochmal passieren. Also dann ist das Ding halt für ihn abgehakt.
Ja, ich. Und ich sag mal, die portugiesische Mannschaft ist auch bekannt dafür, dass sie es in der Gruppenphase ab und zu mal spannender machen. Es ist jetzt auch ungewöhnlich, dass sie hier schon nach zwei Spielen qualifiziert sind. Also schauen wir mal, wie sie sich im weiteren Turnierverlauf schlagen.
Genau. Warum ich auch diese Szene mit reingenommen habe, weil es ein ganz guter, ein halbwegs okayer Vergleich ist, zwischen der einen Szene aus dem Spiel Tunesien gegen Frankreich, als Kasri gegen Mondanda, was wahrscheinlich irgendwie Premier Leagues 2012 Best of oder so ist, keine Ahnung, als Kasri sich dort durchsetzt gegen gleich mehrere gegen mehrere französische Verteidiger, ich glaube Konaté, Tchouaméni standen dort noch mit rum und dann Mondanda, auch was komplett Verrücktes macht, also so gut sich Diogo Costa da vorhin verhalten hat, auch taktisch und auch technisch dann, macht es Mondanda eigentlich katastrophal, also wenn wir uns den Schuss anschauen, Kasri kommt dann 15 Meter dann vom Tor, also ist dann schon im 16er, kommt dann dort zum Abschluss, aber es ist ja jetzt auch kein wirklich kontrollierter Abschluss. Kasri hat gar keine Balance, ihn rafft fast dahin, er fällt eigentlich fast schon hin, hat dann sogar noch Gegnerdruck. Und Mondanda steht 7 Meter, 6 Meter vorm Tor, außerhalb des Fünfers auf jeden Fall. Du musst diesen Kullerball, hätte ich fast gesagt, das war jetzt kein Hammer, der da irgendwie das Netz zerschossen hätte, irgendwie passieren lassen, kann dann irgendwie nur so halbherzig mit dem Fuß hingehen, weil er auch gar keine Balance hat.
Ja.
Mondanda, also.
Fällt er dann auch so ein bisschen wie so ein nasser Sack.
Da hinten um, also eine ganz grauenhafte Szene.
Ja. Also ich war
generell. Erst wusste ich gar nicht, dass Mondanda noch ein Ding ist, so.
Danke, ja, das wollte ich auch sagen. Da fiel mir fast der Kaffee aus der Hand, als ich da mal, na gut, Kaffee, ich weiß nicht, war ja, glaube ich, ein Abendspiel, aber also trotzdem, das war schon verrückt. Wie alt ist der Typ?
Also 37 dachte, im Zweifel, keine Ahnung.
Ja,
also.
Ja, genau, also war ich auch schockiert darüber, dass Frankreich scheinbar keine besseren Torhüter hat.
Zumal ja Frankreich jetzt auch, das habe ich letztens mitbekommen, diesen Walter Benitez, der jetzt bei Paysway spielt, eingebürgert hat. Der könnte ja, glaube ich, auch für Argentinien spielen, aber Argentinien hat sich da wohl nicht so sehr bemüht und hat dann eben den den Walter Benitez quasi hat Frankreich dann so eingebürgert, ja, weil er auch irgendwie bei Nizza spielte oder so.
Verrückt.
Mondanda wird im März erst 38. Also, weiß nicht, was das Problem ist.
Sieht auf jeden Fall auch in der Szene noch sehr frisch und agil aus, muss man ihm schon attestieren. Aber ja, also, ich meine, gut, er wäre jetzt nicht die Nummer 2, wenn er nicht verletzt wäre, vermute ich jetzt mal. Aber trotzdem, also, dass er immer noch als Nummer 3 dann auch mitfährt, ist halt vielleicht dann, weiß ich nicht, hat so diese vielleicht Stellung, das Standing in der Mannschaft, ne, dass er da vielleicht dann entsprechend agiert. Aber
hätte man eine bessere Stellung haben müssen in der Szene.
Ja, wenn er dann halt wirklich auch eingesetzt wird, und ich meine, offensichtlich hat er dann Deschamps ihm da schon entsprechendes Vertrauen entgegengebracht. Ja gut, dann sollte er halt entsprechend auch die Leistung bringen können. Ich weiß jetzt auch
nicht, wer ist denn ich würde es auch nicht komplett ich würde es auch nicht
Areola,
komplett.
Areola, ja, okay.
Areola ist dann, ja.
Also, ja, gut. Nee, sei es drum. Ich meine, Frankreich ist ja trotzdem weitergekommen.
Ja, genau. Ich würde es auch nicht komplett überbewerten, die Szene, aber es ist halt, wie halt so häufig hier in diesem Podcast, pickt man sich dann doch einzelne Szenen raus. Aber es, Himmelswillen, also von so einem erfahrenen Mann dort vorne irgendwo im Niemandsland rumzustehen, ja, fand ich schon krass. Aber ja, Kasri auf jeden Fall, geiler Typ.
Ja, schön auch, dass man solche Spieler dann mal wieder so ein bisschen wieder sieht, ne,
altes Sunderland-Legende, ne?
Ja, also manchmal, klar, die Namen sagen einem schon noch was, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, ich habe jetzt gerade auch schauen müssen, wo Mandanda denn gerade spielt, aber Startrennen, okay, nice, also wahrscheinlich hat er sich dann durch seine Leistung vielleicht auch entsprechend die Nominierung dann redlichst verdient und die Status als Nummer 2 und so, aber auch Kasri, so, keine Ahnung, verliert man halt dann irgendwann ein bisschen aus den Augen und entdeckt sie dann wieder und sie haben halt nichts verlernt. Das ist, oder man da vielleicht in der Szene. Aber
ja, das stimmt. Nee, ja.
Das ist schon immer ganz nice, das mal wieder so zu sehen.
Ja, gebe ich dir völlig recht. Und dann irgendwie auch so dieses, können wir gleich zum nächsten Spiel übergehen, diese Szene von Wojciech Szczęsny, also dort diesen Elfmeter gegen Messi hält. Bei Szczęsny ist ja auch irgendwie so ein Typ, den man, der gefühlt schon seit 100 Jahren irgendwie spielt, ne? Irgendwie auch erst Anfang 30 ist, wenn er schon 30 ist, weiß gerade gar nicht.
Ja.
Und dann trotzdem immer noch solche Leistungen halt immer wieder bringt, wo du denkst, bei Juve, naja, komm, also ist es auch nicht so das Gelbe vom Ei, was du da jetzt die letzten 2-3 Jahre gezeigt hast. Aber irgendwie geil, ne? Dass er jetzt gegen Messi auch, wie er den Elfmeter auch pariert, war schon richtig gut, ne? Also wenn du jetzt so den ersten siehst gegen Saudi-Arabien im ersten oder im letzten Spiel so, den er da gehalten hat, das war natürlich auch, hat er erst gut gemacht, natürlich links an, geht rechts runter, haben wir letzte Woche alles schon analysiert. Aber dann dieses Messi-Ding, also wie er dort diese rechte Pranke noch hochbekommt, also meine Fresse, das war schon echt richtig gut gehalten, Elfmeter. Also mir fallen jetzt da wenig Elfmeter ein, die besser gehalten wurden, ne?
Ja, ich meine, ist trotzdem, also klar, die rechte Hand ging ja noch zügig auch hoch, aber es war auch jetzt nicht unerheblich.
Nein, ne? sag es nicht.
Wenn man eben halb hoch den Ball in die Ecke spielt, dann hat der Keeper schon ab und zu eine gute Chance. Aber klar, also ich meine, Szczęsny ist ja generell, hat schon einige verrücktere Paraden auch gezeigt in seiner Karriere, glaube ich, ist für sowas immer gut auf der Linie, war er ja auch immer jetzt nie schlecht, hat natürlich manchmal einen kleinen Bock.
Immer brauchbar, oder?
Seine Limitierungen sind ja dann, bitte?
Ja, war ja immer brauchbar, so Szczęsny, also konnte ja in der Linie, ne? Immer.
Ja, ich meine, sonst wäre er ja jetzt auch nicht bei Juve dann gelandet und hätte da ja sogar auch Buffon und so verdrängt. Also ich meine, es ist jetzt nicht nicht von der Hand zu weisen, dass der Typ schon ziemlich viel Qualität und mittlerweile ja auch entsprechende Erfahrungen mitbringt. Hab gerade geschaut, ist 32. Mhm. Dafür ja trotzdem gefühlt immer noch super jung.
Ja, aber, klar.
Ja, ist halt auch schon in sehr jungen Jahren da bei Arsenal rumgestolpert. Nee, aber ich finde, er macht es da halt echt auch wieder richtig gut. Ich glaube, der Kommentator, ZDF-Kommentator im Spiel, hat es auch sehr abgefeiert, nachdem
Olli Schmidt war es, glaube ich.
Ja, der Elfmeter ja entsprechend vielleicht ein bisschen schmeichelhaft auch war, dass er gegeben wurde in der Szene.
Hast du es mitbekommen, dass als dieser Wartcheck war, hat doch irgendwie Szczęsny mit Messi dort währenddessen gequatscht? Und hat dort gesagt, ja, also ich glaube, ich wette mit dir, dass das Ding nicht, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wird. Und Messi sagte, ne, der wird schon gegeben. Und hat Jason gesagt, nee, ich wette mit dir dagegen. Ich wette 100 Euro.
Ja, ja.
Und ja, da hat Jason dann irgendwie im Nachhinein im Interview dann irgendwie gesagt,
zahlt er nicht.
Ja, genau, ich schulde Messi jetzt 100, irgendwie noch 100 Euro, aber ja, ich glaube, ist okay so.
Ja, ja, dann schickt er Lionel jetzt nicht das Inkassobüro vorbei.
Wahrscheinlich schickt er dann Rodrigo de Paul und Nicolas Otamendi dorthin oder so.
Ja, nee, aber auf jeden Fall ist ja auch schön zu sehen, dass die Spieler untereinander dann auch, wenn es bei so einem Turnier um viel geht, dass sie da dann immer wieder auch einfach sowas halt mal machen irgendwie, ne? Oder auch dann im Nachhinein davon erzählen, das macht das Ganze ja dann auch ein bisschen, es ist so eine kleine Bolzplatzkicker,
ja, genau, ja.
Die auch sich trotz allem, trotz der ganzen Show und dem Geld und was auch immer, ja trotzdem in den Köpfen teilweise mit dabei noch ist und ja.
Ja, definitiv cooler Typ. Ich finde auch Szczęsny auch so recht sympathisch. Also hat mir damals schon bei Arsenal sehr gut gefallen und habe damals auch nicht verstanden, warum er so vom Hof gejagt wurde. Ähnlich wie sein Gegenüber eigentlich, Dibu Martinez. Haben sich ja, glaube ich, damals bei Arsenal auch recht lange noch duelliert um diesen Posten der Nummer 2, 3 irgendwie da.
Ja. Szczęsny hatte ja immer ab und zu mal auch so ein bisschen neben dem Platz eine Eskapade, wo er halt, wurde der nicht auch mal von Wenger damals noch irgendwie rauchend in der Kabine erwischt oder so?
Ja, 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 irgend sowas, ja, genau. Ich glaube, ja, genau. Da rannte auch Lukas Fabianski dort noch drum. Also war, glaube ich, eine ganz.
Ich glaube, von
ganz,
dem hat er es gelernt wahrscheinlich.
Nee, das haben die von Almunia gelernt. Du kannst sagen, was du willst. Also das.
Ja, okay, ja.
Also das muss ja die alte Schule gewesen sein.
Ja, möglich.
Genau, es war, wie gesagt, sein zweiter Elfmeter, den er mittlerweile gehalten hat im Turnier. Weitere könnten eventuell sogar folgen. Polen ist ja dann auch noch weitergekommen mit dem Herzschlagfinale sozusagen. Mhm. Nur ganz kurz aus Chronistenpflicht, es war bereits der fünfte Keeper, der vierte Keeper, der mindestens 2 Elfmeter gehalten hat bei einer Weltmeisterschaft. Der erste war damals Jan Tomaszewski, ebenfalls in Polen 1974. Brad Friedel und Iker Casillas 2002 und wieder 2010 Casillas. Er hat 2 Elfmeter gehalten, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe. Also mir fällt da, glaube ich, gar keiner ein. Casillas, glaube ich, 2002 mal ich weiß es eigentlich auch nicht. Aber Casillas war ich...
Hast du den einen Elfmeter im Finale schon verdrängt, oder was?
Bei Casillas?
Ja, 2010? Wer hat da denn einen Elfmeter
verschossen? Da war da kein Elfmeter. Da ist Robben zweimal auf Casillas auch zugedribbelt.
Aber war da kein Elfmeter dabei sogar?
Nee, ich glaube nicht.
Ich dachte nämlich, dass da im
Finale... Nee, ich glaube nicht.
WM-Finale, Robben.
Nee, da ist Robben auf jeden Fall auf ihn drauf zugetrippelt.
Ah. Ja,
wo okay, dann Casillas so aus Glück so ein bisschen sich halb hat hinfallen lassen, also mit dem linken Fuß dann so den Ball pariert hat. Aber es war wie ein Elfmeter, da gebe ich dir recht, ja.
Ja, ja, ich glaube, Robben hat in ein paar anderen Spielen mal ein paar Elfmeter verschossen.
Ja. Wahrscheinlich. Ich gucke ja gerade.
Ich nehme alles zurück.
Ja, ist ja gar nicht schlimm, deswegen können wir ja drüber
über
sprechen.
Über 10 Jahre her, da ist es verzeihlich. Ja.
Ja.
Aber natürlich, also 2 Elfmeter gehalten im Turnier quasi im laufenden Spiel und jetzt, wenn man, also jetzt.
Nee, es geht jetzt nur um die laufenden Spiele. Also
genau, also Elfmeterschießen sind ausgeklammert entsprechend.
Genau, ne? Ja.
Das vielleicht auch zur Vollständigkeit halber.
Dann genau.
Wahrscheinlich andere Statistiken auch nochmal. Ne?
Ja. Ja, also mal sehen, ob Wojciech Szczęsny da seine Statistik irgendwie ausbauen kann. Wäre ja ganz, ganz cool, tatsächlich mal so 3 Elfmeter Außenspiele rauszuhalten
für ein Team. Gegen wen spielt Polen jetzt dann?
Gut, dann lass uns jetzt mal Polen. Ich glaube, Australien ist es nicht. Da spielt Argentinien, glaube ich, dagegen, ne? Ach, ich bin so schlecht, was das angeht. Warte mal, K.O.-Runde. Hier googelt der Chef noch selbst.
England?
Polen gegen Frankreich.
Ah, ja gut.
Polen gegen Frankreich, ja.
Kann man von Kylian mal einen rausfischen schon.
Ja, also Szczęsny, glaube ich, ist da so ein Big-Game-Player, so würde ich es einfach mal so unterstellen. Passt natürlich auch wunderbar, ne, in diese Spielweise von Polen, dass er jetzt da fußballerisch nicht so viel gefordert wird und dann sich auf seine Stärken da in der Torverteidigung besinnen kann. Raumverteidigung war jetzt auch nicht immer so seine größte Stärke. Von daher ist das schon ein ganz gutes Match zwischen Mannschaft und Torhüter auch.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, wie schaffen wir jetzt da die Brücke zwischen Wojciech Szczęsny und Manuel Neuer. Hast du irgendwie eine Idee? Also ich habe jetzt vor dem Deutschlandspiel habe ich auch schon so gedacht, wer ist denn jetzt eigentlich so der Keeper, der mich am meisten so überzeugt hat bei diesem Turnier, ne? Bislang so in dieser Gruppenphase. Und da war eigentlich, ist eigentlich nur Szczęsny mir so eingefallen, weil alle anderen Keeper, bis auch ein Courtois ist, auch ein Jordan Pickford, gut, da wurde jetzt nicht so viel gefordert, ne? Oder jetzt eben auch Manuel Neuer, den man ja sonst eigentlich in so einer Verlosung immer dabei hat, haben ja eigentlich alle Fehler gemacht, so. Da können wir jetzt dann, bevor du mir sagst, wer jetzt so dein Top-Keeper wäre, so neben Szczęsny vielleicht bei dieser WM bisher, können wir dann gleich mal dieses 1:1 reden von Costa Rica gegen Deutschland jetzt.
Habe ich schon verdrängt.
Ja, sehr gut. dann hole ich es jetzt hier nochmal ins Gedächtnis gleich rein.
Ja, sehr gerne.
Achso, du haust jetzt noch dein Dings raus, dein aus deiner Sicht besten Keeper beim Turnier.
Achso, Verzeihung, ich dachte, wir wollen vorher die
sehen. Nee, hau jetzt mal raus. Ja, sorry, das war jetzt so ein langer Schachtel-Fragensatz. Herzlich willkommen bei Lanz und Brecht.
Ne? Ja, genau. Jetzt einmal hier auf zweifache Geschwindigkeit spulen.
Ja, genau.
Ja, mein bester Keeper, also Szczęsny ist schon natürlich, ich meine, mit den 2 Elfmetern muss man ihn schon da mit nennen. Ich finde, wie gesagt, eigentlich auch Diogo Costa super, aber diese eine Szene, die er da am Ende gegen Ghana, glaube ich, Ghana war es.
Ja, gegen Iñaki Williams war es, ja.
Ja, richtig. Also die eine Szene, natürlich, das ist so ein bisschen, kann man ihm jetzt entgegenhalten und vorwerfen. Und auch, dass da entsprechend Ghana überhaupt ja nochmal rangekommen ist, hätte vielleicht dann auch ein bisschen noch verhindern können, aber würde ihn da auf jeden Fall nennen, auch im Hinblick auf den weiteren Turnierverlauf, dass ich da schon mir auch erwartet, dass der durchaus da die noch ein bisschen mehr im Spiel hält. Und ja, Neuer hatte zum Beispiel, um ihn vielleicht kurz anzusprechen, an sich auch wieder manchmal seine neuerschen Paraden, ja, aber war eben dann doch auch ein paar Mal wieder ziemlich wackelig, was, glaube ich, fast alle, auch großen Namen, so ein bisschen mit ausmacht. Auch Courtois hast du das ja auch, wir haben es ja ganz am Anfang analysiert, was ich eben entsprechend auch auffällig finde, weil gerade bei dem Turnier jetzt auch viele von den großen Mannschaften, sage ich jetzt mal, waren vielfach auch einfach so Konzentrationsschwierigkeiten ab und zu mal dabei, beziehungsweise einfach so Fehler, die ihnen ja eigentlich nicht so unterlaufen, vor allen Dingen nicht unterlaufen sollten auf dem Niveau. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendein Bundesliga- oder La-Liga-Spiel, sondern ich meine, hier zählt es halt wirklich auch schon in der Gruppenphase bei jedem Match, weil wenn man da mal sich ein paar Minuten nicht konzentriert, dann kriegt man plötzlich 2 und ist dann irgendwann raus. Und das fand ich schon ganz bemerkenswert. Wen ich auch noch insgesamt fürs Turnier, aber der hatte jetzt bis halt in der Gruppenphase auch noch nicht so viel zu tun und nicht so viel Chance, sich auszuzeichnen, ist Alisson. Ich würde sagen, ihm sind halt auch noch keine Fehler in dem Sinne unterlaufen, aber es war halt insgesamt auch relativ unauffällig. Also wenn man wirklich auch Keeper herausheben möchte, die sich schon entsprechend auszeichnen konnten, dann kommst du an Szczęsny, glaube ich, jetzt nicht wirklich vorbei und mit Abstrichen vielleicht Diogo Costa aus meiner Sicht.
Ja, also gibt ja recht wenig Argumente gegen Szczęsny. 2 Parade, 11 Meter. Maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass man jetzt im Achtelfinale steht, wird er ja. Ja, wird sich auch zeigen. Ich glaube, von einem Alisson kann man auch noch viel erwarten. Unai Simon finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Auch wenn mir gegen Deutschland im Spielaufbau manchmal nicht gefallen hat, Kraut und Rüben teilweise. Aber ansonsten wird es, glaube ich, ganz interessant, wie es dann in der K.O.-Phase weitergeht.
Ist jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt vielleicht halt auch wahrscheinlich noch nicht so gut zu beurteilen, einfach weil gerade die Größe oder ja, die Keeper, die eben in Mannschaften wie Brasilien oder Spanien oder wo auch immer spielen, teilweise jetzt halt noch nicht so krass gefordert waren, wie jetzt vielleicht Polen, ne? Weil einfach die Mannschaft insgesamt jetzt nicht so stabil ist, dass sie halt auch nur 3 Torschüsse irgendwo zulassen im Spielverlauf, sondern dass man dadurch halt auch ein bisschen mehr im Fokus dann noch steht und sich da schon auch mehr auszeichnen kann.
Ja. Ja. Naja, aber trotzdem, also wenn wir jetzt mal bei großen Mannschaften bleiben, ne? Deutschland hat 5 Gegentore bekommen bei diesem Turnier.
Sind wir noch eine große Mannschaft?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, ne? Also, wenn wir jetzt gucken, ne? 5 Gegentore kassieren. Bei 5 Gegentoren, sage ich mal, da haben wir halt einmal das Ding gegen Japan, so dieses das 2:1, ne? Was ich auf jeden Fall Neuer angreifen würde.
Auf jeden Fall.
Jetzt das Ding würde ich auch Neuer angreifen, sind wir bei 2 Gegentoren, so, wo er dann seine Aktie mit dran hat.
Ich finde eigentlich gestern alle, also beide Gegentore
fand ich. Ja, gut, das zweite Gegentor ist halt auch extrem eklig so aus. Also,
ja, sorry, aber also.
Dann lass uns gleich mal bei dem zweiten Gegentor anfangen. Also ja, okay, ja. Wir haben halt diesen Kopfball, der da auf den zweiten Pfosten geht, den er halt vorher gar nicht abfangen kann. So, das sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Dann wird der Ball ja nochmal so reingelöffelt und dann kommen ja dort zwei Costa Ricaner dazu an den Ball und dann. Diesen losen Ball, der dann im Fünfer irgendwie rumfliegt, schiebt halt Neuer vor. Also er kann erstmal gar nicht so tief stehen, finde ich. Also er muss erstmal so tief stehen, finde ich, dass eben, falls dieser Ball vom Fünfer direkt irgendwie aufs Tor kommt, damit er eben diese maximale Reaktionszeit hat. Mhm. Und ja, wie er dann rauskommt, gut, er springt dann dem Costa Ricaner dazu ein bisschen entgegen. Und auch da, er kriegt den Ball erst an die Warte und schießt dann den Costa Ricaner nochmal an und dann geht der Ball so an Neuers rechte Wade irgendwie so unten dran und geht dann da Pfosten rein. Also unglücklicher hätte es gar nicht laufen können. Wie will er sich anders da entgegenspringen? Also er versucht ja quasi die maximale Blockfläche. Er springt dann so ein bisschen so einen Spreizschritt rein, Arme weg vom Körper so. Es ist schon maximal bitter, wie das Ding dann reingeht und der Costa Ricaner kriegt die Beine so im Fallen irgendwie an die Wade oder an den Hintern so dran. Also
ich meine, es war schon ein bisschen Slapstick, aber ich meine, es war jetzt ja hier jetzt auch keine Flanke, wo man jetzt sagen könnte, okay, wenn der Keeper halt rauskommt, dann muss er ihn haben, aber ich würde diese Analogie schon ein klein wenig ziehen, weil ich sag mal, der Ball war jetzt auch jetzt nicht total verdeckt oder was auch immer. Er hätte ja aus meiner Sicht, wenn es ein bisschen mehr Entschlossenheit hier an den Tag gelegt worden wäre, hätte man sich den auch einfach dann holen können. Ich weiß nicht, ob er da halt jetzt nicht so rausrücken wollte, dass er eventuell einen Elfmeter dann riskiert, ne, wenn er ein Foulspiel begeht und so weiter, aber trotzdem, es sieht halt einfach kacke aus.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ja, klar. Also ich dachte halt auch erst, es wäre ein Torwartfehler gewesen, weil er auch recht tief stand. Habe ich ja eben schon gesagt, würde ich dann ihm das Ding dahingehend erstmal nicht angreifen und dann. Ja, so diese letzte Konsequenz fehlt mir da auch schon ein bisschen in dieser Szene. Auch wenn es dann hinten raus sehr, sehr unglücklich ist, wie der Ball dann eben reingeht, habe ich eben auch schon gesagt. Aber ich würde ihm da jetzt bestenfalls so eine halbe bis Drittel Aktie irgendwie so dran geben, wenn man da jetzt irgendwie so einen Prozentsatz ansetzen möchte. Weißt du wie? Also es sieht extrem beschissen aus. Und ich glaube, wenn das Ding halt 10-mal so gespielt wird, dann kommt er da vielleicht in 8 Fällen ran und klärt den Ball halt in 8 Fällen.
Genau, weil ich sag mal, wir reden jetzt halt auch über Manuel Neuer. Das heißt, ne, wir kennen ja auch sein Potenzial. Ne? Er hat ja eine sehr hohe Baseline schon und entsprechend auch nochmal auch Upside. Und das hat er jetzt halt in verschiedensten Szenen im Laufe dieses Turniers halt auch nicht unbedingt so bringen können. Und man erwartet sich natürlich auch viel und vielleicht jetzt, wenn das jetzt der ghanaische Keeper wäre, dann würdest du sagen, ja gut, so, ne, kommt vor. Aber bei Neuer will man eigentlich sowas dann nicht sehen. Und diese letzte Konsequenz, das hast du ja auch schon angesprochen, fehlte da in der Szene vielleicht. Ich würde auch sagen, man kann es übersetzt mit Selbstbewusstsein oder Entschlossenheit dann bezeichnen. Dass halt vielleicht auch allgemein aufgrund der Turniersituation, des Turnierverlaufs, da dann eine gewisse Verunsicherung einfach im deutschen Team dann allgemein da war, dass man Angst hatte davor, auch entsprechend Fehler zu machen. Ich fand, insgesamt war es oftmals ja ein bisschen pomadig verteidigt auch und mit dieser nicht mit der letzten Konsequenz dann teilweise hinterhergegangen, weil vielleicht da diese Überzeugung auch nicht ganz da gewesen ist. Und ich glaube, das kann man Neuer genauso teilweise dann anlasten bei auch den Gegentreffern, wo er Teilaktien dran hatte. Und das bestätigte sich ja dann letztendlich dann auch in dem Turnier aus insgesamt. Was natürlich auch, ich meine, ja, das waren Kleinigkeiten, ne? Das war auch ein bisschen Pech dabei, muss man jetzt auch mal sagen. Aber ich sag mal, insgesamt wäre das jetzt ja kein Team auch so von der Überzeugung gewesen, weder von Neuer noch von der Abwehrreihe und so weiter, von dem du jetzt erwartet hättest, ja, das wäre jetzt ein safer Halbfinalkandidat. Mhm. Papier vielleicht, aber die Namen haben es halt jetzt in dem Falle dann auch nicht so ganz umgesetzt. Und ja, Resultat ist ja bekannt.
Ja. Lass uns vorher nochmal kurz auf dieses 1:1 schauen, was wir ein bisschen übergangen haben, weil da, finde ich, hat Neuer ja eindeutig größere Aktien dran. Also das würde ich ganz klar auf seine Kappe nehmen, dass dieses 1:1. Erstmal dieser Kopfball, der da auf sein Tor kommt. Also als der Kopfball abgegeben wird, ich habe es vorhin schon auf Twitter ein bisschen analysiert, könnt ihr gerne nochmal da reinschauen, wenn ihr wollt. Als der Kopfball dort reinkommt, macht Neuer wieder seine klassische Skispringerhaltung, ne? Also hat dort ja leichten Auftaktsprung plus ich schwinge meine Arme nach hinten. Und dadurch kommt Neuer eigentlich, was nur diese Grundvoraussetzung angeht, eigentlich auch schon zu spät am Boden an. Heißt, er kann auch zu spät in diese Aktion reinkommen. Wodurch er den Ball halt irgendwie nur so, also er, man sieht es dann auch in dieser Hintertorperspektive, wie behäbig er dort, ja, es ist 37, ne, oder wird bald 37, wie er dort so behäbig so zu dem Ball dort runtergeht. Er muss ja seinen ganzen Oberkörper dort extrem eindrehen. Und ich verstehe gar nicht so richtig, warum er da in der Szene unbedingt den Ball mit der Hand verteidigen wollte. Natürlich kurze Distanz, Kopfball aus 6-7 Metern. Ne? Verstehe ich auch, dass es da gar nicht so einfach ist, da eine richtige Entscheidung immer in dieser kurzen Zeit zu treffen. Aber dann versuche ich noch mit dem Fuß zu klären. Zumal Neuer eben auch keine gute Grundvoraussetzung hatte, diesen Ball mit der Hand zu parieren. Also eben kam zu spät am Boden an, Körpergewicht eher nach hinten verlagert, ne, weil die Arme eben hinten waren und nicht schnell genug wieder vor den Körper gebracht hat. Also dann eher versuchen, vielleicht den Ball mit dem Fuß abzuwehren, dann kannst du den Ball auch kontrolliert erklären. Also war auch diese Szene bei dem ersten Gegentor gegen Japan, wo er natürlich schnell nach unten kam, richtig, ne, aber dann auch vielleicht, wenn er den Ball mit dem Fuß verteidigt hätte, dann auch ja einfach sicherer den Ball hätte abwehren können und nicht einfach nur so nach vorne hat patschen können. Das war hier, finde ich, noch extremer der Fall, dass er ihn nur so leicht nach vorne patscht. Wenn man guckt, Neuer dreht sich ja sozusagen nach links und patscht den Ball dann nach rechts. Also das ist ja schon skurril, diese ganze Szene auch wieder. Weil er eben auch so langsam da runterkommt. Also es
ja, er war halt einfach zu spät dran.
Bisschen ratlos zurückgelassen, die ganze Szene.
Ja.
Ja, genau. Also, und den hättest du durchaus mit dem Fuß parieren können. Der ist jetzt auch nicht groß gesprungen, der Ball oder so, ne? Ja, also, keine Ahnung. Es ist einfach eine sehr, sehr skurrile Szene, die bei Neuer sich jetzt in diesem Turnier einfach wiederholt hat, dass er bei keinem Gegentor wirklich, dass man ihn bei keinem Gegentor wirklich komplett aus der Diskussion rausnehmen kann. Ne?
Ja, genau. Also, ja, skurril beschreibt, glaube ich, insgesamt den Turnierverlauf von Deutschland, ja, und ja. Die Gegentore sind sinnbildlich dann insgesamt dafür. Ich meine, Neuer hat auch, wie gesagt, ja manchmal Szenen gehabt, die waren richtig nice. Also,
ja, jetzt haben wir, okay, genau, ich weiß, du sprichst sicherlich auf diese Szene gegen Fuller an, so in der ersten, die er gut gehalten hat, aber auch dieser Olmo-Schuss, sag genau. Ich mal, wobei den Olmo-Schuss, sage ich auch, den hält er dann auch gut, ne? Aber wenn der Ball halt reingeht, ja, reden wir auch von einem Torwartfehler.
Ja, das stimmt.
Weißt du, also, er hatte jetzt auch, was sein Passspiel angeht, also es ist mir gegen Japan extrem auf den Sack gekommen, dass er so viele Laschi-Bälle dort durchs Zentrum, oder also wenn er mal irgendwie einen durchs Zentrum gespielt hat, dann war der meistens recht lasch gespielt. Ansonsten immer viel zu oft irgendwie halb hoch irgendwie auf die Außenverteidiger, die auch gar nicht gut in Position gewesen wären und dann auch eine blöde Passschärfe gewesen und dann in Summe eigentlich auch viel zu selten über Kimmich aufgelöst. So, wobei der eigentlich die Möglichkeit gehabt hat, jetzt gerade gegen Spanien, also ganz, ganz selten da mal übers Zentrum der versucht aufzulösen. Das kam eben noch hinzu, also das, und eben diese. Ja, diese Probleme oder ein vermeintlich einfachen Fehler, die er einfach gemacht hat. Wenn wir jetzt uns den ganzen Kader angucken, du hast es ja vorhin schon gesagt, ne, es ist auch auf dem Papier kein Kader, der jetzt safe ins Halbfinale kommt oder kommen muss. Erstmal die Reihen durchgehen, gut, Sané war jetzt verletzt, aber hat eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, als er dann mal gespielt hat. Musiala natürlich komplett Weltklasse, aber ansonsten haben wir ja auch in keinem, oder auch im Tor keine Weltklasse. So, und das zieht sich, finde ich, durch diese ganze Mannschaft.
Ja.
Also, das ist natürlich fatal, wenn du dann keinen Keeper hast, der natürlich bei dem, beim letzten Turniergewinn eben so extrem gut drauf war.
Richtig. Also ich finde, dass auch den einen Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, im eigenen Spiel, also im Aufbauspiel, dass da Neuer auch nicht so die gewohnte Leistung gebracht hat. Soweit hatte ich tatsächlich noch gar nicht so gedacht, aber was mir schon auch aufgefallen ist, allgemein bei der deutschen Mannschaft, auch im Spiel, im eigenen Spiel mit dem Ball, dass halt ja, so ein bisschen ja, die Abläufe haben nicht so ganz gestimmt. Also das wirkte nicht so ganz eingespielt und so. Und klar, Turniermannschaft und kurze Vorbereitungen hin und her, aber ich sag mal, du hast ja dann doch einen eigentlich ziemlich großen Bayern-Block gehabt und dann musst du, das war ja auch in den vergangenen Jahren eigentlich immer, oder bei den Turnieren, wo wir...
Waren jetzt übrigens sieben Bayern-Spieler in dem Spiel gegen Costa Rica.
Von ja, Beginn an. Also ich meine, dann die müssen sich ja eigentlich schon kennen und dann muss man ja eigentlich schon auch in der Lage sein, entsprechend zu wissen, wie die offensiven Abläufe sind, vor allem, weil Bayern jetzt dieses Jahr ja offensiv auch keine, ja auch nicht am Krückstück läuft, ne? Und das kann man jetzt auch nicht darauf reduzieren, dass man sagt, ja, uns fehlt halt eine echte Neun, ne? Oder Mut zur Lücke und bla bla, aber klar ist dadurch vielleicht ein bisschen mehr Struktur dann durchaus mit reingekommen, aber trotzdem hat es halt insgesamt irgendwie nicht so zusammengepasst und das ja kann man auch durchaus dann so noch auch mit auf den Torhüter schieben, dass vielleicht von hinten raus da auch Struktur fehlte und sowohl offensiv im Aufbauspiel schon der erste Mann dann nicht da war oder dass halt die eigentliche Idee, die man hatte, wie man es spielen möchte, dass das halt einfach aufgrund von einer Formschwäche vielleicht von dem einen oder anderen so nicht umsetzbar gewesen ist und dass dann auch wiederum halt defensiv vielleicht dann Neuer auch diese letzte Entschlossenheit, diese letzte Ausstrahlung, die zieht ja auch, also wenn Neuer seinen klassischen Neuertag hat oder seine Topform, ich meine, das ist ja auch für die Verteidiger selber, ja, also für die Abwehrreihe, das zieht die ja auch hoch. Dann, die sind ja auch nochmal mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da unterwegs, wenn die wissen, ja, ich habe da hinten einen, der fischt alles raus. Ja, da verteidigst du ja dann auch nochmal ein bisschen
mehr, ja, klar.
Mehr, also mehr cocky so ein bisschen. Ne? Und ja, also um Gottes Willen, Neuer ist jetzt nicht hier derjenige, an dem man da irgendwie das deutsche Abschneiden jetzt allein macht oder was auch immer. Aber es ist so ein bisschen bezeichnend sicherlich dafür. Und da wir ja ein Torwart-Podcast hier sind, also.
Was macht man da jetzt? Also Neuer wird im März 37, also jetzt, dass Neuer jetzt in 4 Jahren nochmal bei der WM in den USA und Kanada, Mexiko oder wo der stattfindet, nochmal mitspielen wird, ist ja recht unwahrscheinlich, auch wenn ich es nicht ausschließen würde, weil er trotzdem immer noch ein recht guter Athlet ist.
Glaubt, der wird
aber trotzdem merken sie jetzt so in den letzten Jahren. So ein Karl Lehmann-Ding, ne? So,
ja, genau.
2006 so. Also trotzdem häuften sich jetzt so in den letzten Jahren so die Verletzungen bei ihm. Und eben jetzt auch direkt vor diesem Turnier hat er ja auch so eine Schulterverletzung gehabt, was auch einige schon als Grund gesehen haben, warum er zum Beispiel sich da gegen Japan so ein bisschen weggedreht hat, ne? Oder jetzt in manchen Aktionen da einfach nicht konsequenter vielleicht hingegangen ist. Ja. Vielleicht, weil er Probleme mit der Schulter hatte, keine Ahnung. Wenn das so ist, ist natürlich blöd, aber dann ist es, finde ich, auch fahrlässig, sowohl von ihm selber, dass er sagt, grünes Licht, das geht alles, als auch fahrlässig dann vom medizinischen oder vom Trainerstab, so, ne, ihn dann trotzdem spielen zu lassen, auch wenn er nicht bei den 100% ist, bei der natürlich auch die Optionen, die du in der Hinterhand hast, auch ja nicht schlecht sind, vor allem mit Marc-André Ter Stegen, dessen Nationalmannschaftsgeschichte jetzt schon nochmal Fahrt aufnehmen könnte, glaube ich, im Hinblick auf die EM 2024, ne?
Ja, das wäre jetzt halt so ein bisschen die Frage. Ich meine, Neuer hat ja schon angedeutet, jetzt, wenn er noch, solange er nominiert wird, kommt er. Was ja schon irgendwo ehrenwert ist, aber du hattest das jetzt ja auch gerade angesprochen mit der Verletzungsgeschichte. Würden ihm vielleicht dann auch sozusagen Pausen guttun, ne? Dass er dann zu den Länderspielen sich dann entsprechend erholen könnte. Klar, er könnte natürlich auch dann einfach mal sagen, für Freundschaftsspiele oder Nations League-Spiele oder was auch immer, kommt er dann mal nicht. War jetzt ja ab und zu auch schon mal der Fall, aber wenn man dann trotzdem natürlich das immer im Hinterkopf hat, ja, ich spiele schon noch Nationalmannschaft, dann funktioniert das vielleicht nicht so ganz. Ich denke trotzdem, ich meine, Vertrag bei Bayern ist jetzt ja noch bis 24 auf jeden Fall, ne? Ja, meine ich, genau.
Ja, genau. Ja.
Und solange er bei Bayern da auch ganz safe im Tor steht, glaube ich auch, dass er bei der Nationalmannschaft noch entsprechend hält. Also auf jeden Fall zur nächsten EM, dadurch, dass es auch eine Heim-EM ist, glaube ich, die spielt, will er auf jeden Fall noch auch als Stammkeeper spielen. Darüber hinaus, ich glaube, dann fängt er an, sich Gedanken zu machen. Aber bis dahin wird es nicht so sein und ich glaube auch nicht, dass jetzt so krass an ihm gerüttelt werden wird. solange er dann noch halbwegs bis dahin seine Leistungen bringt. Ich meine, wenn er jetzt dann in der kommenden Saison, wenn sich da Fehler häufen würden und er jetzt auch vielleicht nicht so ganz fit wäre, dann könnte es tatsächlich sein, dass dann eine unpopuläre Entscheidung dann zu seinen Lasten vielleicht und zugunsten von Ter Stegen getroffen werden würde. Dann wären wir wieder bei diesem Kahn-Lehmann-Ding, aber wäre auch bezeichnend, ne? Vor einem Heimturnier.
Ja, klar. Ja, genau. Ja.
Genau, aber...
Dachte ich mir auch.
Keine Ahnung.
Wobei ja irgendwie Neuer da immer so als Lehmann-Fan bezeichnet wird, ne? Und Ter Stegen ja so in seiner Frühphase damals bei Gladbach so also ein bisschen mit Oli Kahn verglichen wird, aufgrund seiner Impulsivität und seiner Frisur, seiner blonden Matte da auf dem Kopf. Irgendwie ganz, ganz interessant, ja, so ja. Mit anderen Vorzeichen irgendwie. Aber ich glaube, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ne? Ja. Neuer sagte ja, wenn er eingeladen wird, dann kommt er. Also ich persönlich denke, dass es kein, es wird jetzt seitens des DFB kein Moment geben, in dem man Neuer quasi so rauskegelt, wie man es nach der WM 2018 mit Boateng, Hummels und Müller da irgendwie gemacht hat. Ja. Sondern ich glaube, der wird halt so lange spielen, wie er halt sich fit fühlt, gut fühlt und ein Rücktritt hängt halt nur an ihm selbst und das hat, glaube ich, nicht das Trainerteam beim DFB dort zu entscheiden, wie lange er noch Teil der Mannschaft sein wird. Aber wie gesagt, ich tue mich ja auch schwer, ihn jetzt da komplett abzuschreiben. Damals nach der WM 2018 und nach dieser ganzen Phase da, als dann auch Kovac bei Bayern Trainer war, habe ich ihn irgendwie auch schon abgeschrieben und hatten ihn ja schon viele abgeschrieben. Da kam er nochmal sensationell zurück. Ne? War dann auch maßgeblich bei diesem Triple-Gewinn der Bayern damals mit beteiligt, ne? Mit tollen Paraden und so weiter. Da war er auch schon Mitte 30. Also ich würde ihn nicht komplett abschreiben, weil er, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr guter Athlet einfach ist, dem ich das schon noch zutraue, so bis 40 durchaus noch zu spielen. Aber dafür, du hast es eben angesprochen, bräuchte man wahrscheinlich dann die ein oder andere Pause zwischendurch und nimmt dann eben nicht jedes Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein oder den Oman mit, sondern fokussiert sich wirklich dann auf die Kracherspieler. Aber dann wird halt auch so ein bisschen dieses Leistungsprinzip ausgehebelt, ne? So dieses Ding, was damals in dieser Zeit mit Bastian Schweinsteiger immer der Fall war, dass er dann irgendwie bei den Freundschaftsspielen nie dabei war, aber dann halt bei Großturnieren wieder dabei war und dann auch sofort immer gespielt hat. Also ist, glaube ich, nicht ganz einfach, weil man jetzt eben auch mit Ter Stegen da diesen ewigen zweiten Mann da hinten drin hat. Aber ich glaube, das Thema ist auch für Ter Stegen, ich will nicht sagen, fast schon abgeschlossen, aber wenn du halt, also wenn du jetzt bei der EM 2024 nicht spielst, ne, dann wird es auch für ihn dann auch schon recht schwierig, dann irgendwann mal da die Nummer 1 im DFB-Tor zu sein.
Ja, ich meine, was man sicherlich konstatieren muss, mittlerweile dieses Standing als der Übertorhüter, ne, der dir, auch wenn die Mannschaft sonst nicht so gut spielt, der dir halt einfach das Spiel komplett gewinnt, das hat, und zwar regelmäßig, nicht nur mal zufällig, das Standing hat Neuer, glaube ich, nicht mehr. Ob man das Standing jetzt auch Ter Stegen zuschreiben würde, sodass man sagen müsste, aus Leistungsgründen Ter Stegen vor Neuer, wäre halt die Frage, weil Neuer hat halt immer noch, also ist ja immer noch ein sehr guter Torhüter, ne? Ist halt nicht mehr der Übertorhüter, aber ansonsten bringt er ja auch vielfach noch irgendwo Leistung und Ter Stegen war jetzt ja auch die letzten Jahre nicht immer fehlerfrei, muss man auch mal mit so benennen, aber Thema Leistungsprinzip oder auch Eingespieltheit, das würde natürlich, wenn man jetzt sagen würde, konstant geht, Ter Stegen ist halt jetzt unsere neue Nummer 1, das wäre sicherlich dann auch ein gewisses Zeichen an die Mannschaft, so nach dem Motto, hier muss sich jetzt jeder strecken, ne? Und kann sich jetzt keiner irgendwie ausruhen oder hinter jemanden verbergen. Das ist ja auch nochmal so eine Hierarchiefrage manchmal. Deswegen wurde ja auch Hummels ja theoretisch eigentlich nicht nominiert, weil die anderen eine jüngere Innenverteidigung mit neuer Führungsstruktur etabliert werden sollte, was halt jetzt auch nicht so ganz geklappt hat. aber ja, muss man halt dann strukturell fragen. Ich glaube aber jetzt nicht, dass Hansi Flick, und ich glaube schon, dass er weitermachen wird. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt keine wirkliche Alternative.
Ja, das eh. Also.
Ne, das ist halt, Thomas Tuchel wird wahrscheinlich nicht Nationaltrainer werden wollen.
Schöne Bruno ist auch vermarkt.
Das wäre noch die Alternative gewesen, ja. Nee, und ja, ich glaube jetzt nicht, dass Flick jetzt direkt nach dem Turnier neue absägen würde. Also höchstens vielleicht wirklich, wenn es dann akut auf das nächste Turnier zugeht und da irgendein Leistungsabfall oder ein Leistungsunterschied zwischen Neuer und Ter Stegen festzustellen wäre. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er hier ein offenes
quasi so ein Schlagabtausch so, ne?
Offenen Schlagabtausch abkündigt oder insgesamt da jemanden absägt. Dafür ist Flick, glaube ich, auch
ja, also,
nett. Wobei also, wahrscheinlich genau, also, interessant ja. wäre zu sehen, wenn man, wenn er das wirklich macht, ich meine, das setzt ja ein Zeichen an die gesamte Mannschaft, ne? Also nachdem man jetzt vielleicht dann doch mit der letzten Konsequenz manchmal reingehen. Das, glaube ich, hat ja auch gestern noch Antonio Rüdiger so ein bisschen kritisiert, dass die letzte Gier jetzt so irgendwie dann schon von seiner Seite vermisst wurde. Was ich auch eine sehr interessante Kritik eigentlich an gewissen Spielern innerhalb der Mannschaft oder an der Mannschaft selber sehe.
Ja, also auch, aber dieses Ding mit der Gier, also kann ich jetzt so von außen da nicht beurteilen, aber also im Zweifel kannst du sowas ja immer sagen, ne? Du kannst im Zweifel immer sagen, die letzte Gier hat gefehlt, aber im Endeffekt waren es halt 30 schlechte Minuten gegen Japan, so, und eine wilde zweite Hälfte, und das hat dann leider durch diese ganze blöde Konstellation in der Gruppe halt dafür gesorgt, dass man ausgeschieden ist, so. Aber jetzt so eine Katastrophen-WM wie 2018 war es jetzt auch nicht.
Gracias,
war halt extrem viel Pech. Ja, okay. Genau. Ja, genau, in diesem Sinne, gracias, España. Ja, und Deutschland ist raus. Aber wir werden trotzdem weitermachen. Wir werden wahrscheinlich dann immer einen Tag nach den K.O.-Spielen, also Achtelfinale, wird dann wahrscheinlich am Donnerstagmorgen irgendwann rauskommen. Oder Mittwochabend spät sogar noch. Mhm. Haltet einfach Augen und Ohren offen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, Max, schönen Dank, dass du es mal wieder einrichten konntest, mit dir hier gequatscht zu haben.
Ja, ich habe zu danken.
Hat mir jetzt
drüber hinweggeholfen, über das gestern zu vergessen.
Ach ja, das freut mich doch.
Ich hoffe euch auch, die das jetzt alles hören. Ja.
Genau, das hoffe ich, wie gesagt, auch. Und in diesem Sinne, wir hören uns dann im Laufe der nächsten Tage. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Alisson is up from the back, in it comes, Alisson, oh, would you believe it?
Still going, Salah, Courtois again,
what a save,
fantastic save.